seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben.
Ich habe heute etwas ganz Besonderes. Und mit Sicherheit haben einige von euch auch schon ein bisschen rübergeschielt, wer da in der ersten Reihe sitzt. Hat mit meinem Thema zu tun. Ich möchte gerade noch schnell beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist. Heiliger Geist, ich bete, dass du jedes einzelne Wort führst und leitest, dass du sprichst und nicht ich. Ich danke dir, ja, für dieses Thema, für dieses wichtige Thema, dass du es uns offenbarst, dass unsere Herzen offen sind, es zu empfangen. Ich danke dir, Amen. Ja, das Thema ist, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und das ist was, das bewegt mich schon einige Wochen sehr. Ich habe das Thema auch schon in der Jugend gemacht, bei uns freitags. Und habe wirklich inständig gebetet, nachdem es dann sicher war, dass ich diesen Sonntag die Predigt mache. Inständig gebetet, Gott, was ist auf deinem Herzen? Was möchtest du, dass ich sage? Und einige Tage war ich da also komplett unsicher und habe wirklich Gott gesagt, ich brauche wirklich eindeutig, was du möchtest, was du heute sagen möchtest. Und dann erst am Dienstag, hatte ich total den Eindruck, dieses Thema, was wir in der Jugend hatten, hier auch aufzugreifen. Und habe dann auch Tag um Tag mehr Ideen bekommen, dieses Thema auszuschmücken und zu gestalten, wo ihr gleich auch mehr dazu sehen werdet. Um diesen Vers mal komplett zu lesen, Samuel 16, Vers 7. Denn ich, also sagt der Herr, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit dem Auge wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Und ich denke, dafür können wir dankbar sein, dass er uns ins Herz schaut. Weil, und nicht auf unser Äußeres oder auf unsere Wahrnehmung oder wie wir so bei anderen ankommen. Denn jeder hat eine andere Wahrnehmung, jeder findet was anderes gut und was anderes schlecht. Und wenn Gott genauso wäre, das wäre furchtbar. Und deshalb können wir dankbar sein, diesen Vers, können wir dankbar sein, dass er sagt, denn ich schaue jedem Menschen ins Herz und ich sehe das Herz an. Und ja, heute geht es bei mir um Vorurteile und Fehlurteile, die wir so treffen, eigentlich auch Tag für Tag in unseren Gedanken, immer wieder. Und ich habe mich ertappt oder ertappe mich öfters dabei und hatte es auch am Freitag wieder mit jemand darüber, wie schnell man in seinem Kopf also urteilt, wenn man jemanden sieht oder eine Situation erlebt. Und gerade zum Beispiel, als ich einkaufen war, da gibt es ja bei einem bestimmten Supermarkt zwei Parkplätze oder bei den meisten zwei Parkplätze, wo meistens nur Leute parken sollten, die auch wirklich Kinder haben, Platz brauchen. Das ist ein Kinderwagenzeichen auf dem Schild. Und zurzeit darf ich da noch parken, weil ich einen Kinderwagen tatsächlich habe mit meinen zwei Kids und habe mich da also in meinem Kopf aufgeregt über jemanden, der da geparkt hat, wo nicht ersichtlich war, dass da irgendwie Kinder dabei sind. Und habe dann nach dem Einkauf bin ich rausgekommen und dann waren die Personen gerade an ihrem Auto und haben eingeladen. Und das konnte man auch nicht durch die Scheibe irgendwie sehen. Und dann habe ich gesehen, als die Tür aufging, dass da bestimmt vier Kindersitze drin waren. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Rahel, wie schnell ist man dabei zu urteilen? Wie schnell schätzt man Dinge falsch ein, bildet sich ein Fehlurteil über Leute, die man überhaupt nicht kennt? Und da möchte ich auch Jethro zitieren, hat er bei einem seiner ersten Predigten hier gesagt, man weiß nie genug über jemanden, um ihn richten zu können. Und den Satz werde ich auch nie vergessen. Der begleitet mich. Und ja, über das möchte ich heute sprechen, was auch die Bibel dazu sagt. Und vielleicht den einen oder anderen da anregen, vielleicht auch anders zu denken. Vielleicht auch unsere Gedanken da zu sagen, nein, ich denke da jetzt nicht so über die Person. Ja, es gibt so viele Vorurteile und Fehlurteile, die uns bestimmen. Welche, die wir übernommen haben, die andere gemacht haben und wir dann einfach übernehmen, ohne uns selber zu vergewissern, ob es so ist. Und welche, die wir uns selbst gebildet haben, wo wir ja uns selbst zusammengesponnen haben in unserem Kopf. Und ich denke, damit kann sich jeder identifizieren. Ich denke, jeder von uns hatte schon mal die Situation, dass man sich geirrt hat in einer Person. Und das ist plötzlich, wenn die Person, wenn man eine längere Gespräche führt oder andere Dinge hört über die Person, sich das komplett ändert. Und ich habe im Internet was gefunden. Da gibt es ja also zum Beispiel in China öfter solche Sprüche der Weisheit, die was ausdrücken sollen, so kleine Geschichten auch. Wie es auch in der Bibel Jesus getan hat mit seinen Gleichnissen. Und das möchte ich gerade mal vorlesen. Das fand ich richtig gut. Und zwar, ein Mann hatte eine Axt verloren und vermutete, der Sohn des Nachbarn habe sie ihm gestohlen. Er beobachtete daher seinen Gang. Seine Schritte schienen ihm ganz die eines Axtdiebes zu sein. Sein Gesicht war das eines Axtdiebes. Seine Art zu sprechen war die eines Axtdiebes. Nichts, was er tat, sah nicht nach einem Axtdieb aus. Als der Mann aber später einmal im Wald einen Graben aushob, fand er seine Axt da liegen. Er hatte sie irgendwann mal dort vergessen. Am nächsten Tag sah er wieder den Sohn des Nachbarn. Seine Bewegungen waren nicht die eines Axtdiebes und auch sein Aussehen war nicht die eines Axtdiebes. Also diese Geschichte drückt es wirklich sehr deutlich aus, was ich gerade versucht habe zu erklären, wie schnell das einfach geht in unserem Kopf. Und jetzt möchte ich da weiter darauf eingehen. Und zwar mit Jakobus 2, Vers 1. Hier steht: Meine Brüder und Schwestern, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Und das hat er dieser Gemeinde geschrieben. Frei von allem Ansehen der Person. Und das ist wirklich ein starkes Wort und da möchte ich jetzt auch weiter darauf eingehen. Und ich habe 4 aus meiner Jugend gebeten, sich mal, also jetzt vielleicht auch ein bisschen überspitzt, aber sich mal so, wie viele von uns sich auch ein Vorurteil bilden, zu kleiden. Und ich bitte euch gerade mal nach oben. Und ich denke schon allein, wo sie sich vorhin dahingesetzt haben, haben sich einige so ihren Urteil gebildet. Und wir sehen tagtäglich Menschen, die glauben, Menschen, die auch nicht glauben, und bilden uns so unser Urteil. Aber sollen wir das wirklich machen? Denn wissen wir so genau, was in diesen Personen vorgeht? Wissen wir so genau, was sie fühlen, was sie durchmachen? Oder ob es zum Teil auch manchmal nur ein Ausdruck ist, ein Hilfeschrei? Und ich habe hier verschiedene verschiedene ja, Charaktere auch rausgesucht. Bin euch voll dankbar, dass ihr das macht. Hier ein ganz aktuelles Beispiel für mich. Eine Mutter, eine ja, junge Mutter, allgemein Mütter, wo es manchmal auch, finde ich, ein bisschen unterschätzt wird, wie sehr einen das mitnimmt. Und im ersten Jahr ist man total, wirklich total herausgefordert und K.O. Man hat kaum Schlaf, man kommt manchmal nicht mal zum Duschen oder zum Kochen, einfach zu gar nichts. Und in dem Moment ist es einem so egal, wie man aussieht, dann geht man auch manchmal zum Aldi und hat noch Chips in den Haaren oder nicht die richtigen Socken an. Oder es ist einem in dem Moment, ob man dann auch irgendwie ein verspucktes Oberteil anhat, man ist so kaputt und fertig einfach, dass es einem in dem Moment, wenn man schnell was braucht, egal ist, was die Leute sagen und geht damit raus. Und da muss man, finde ich, auch ein bisschen aufpassen, auch wenn man dann solche Menschen sieht, vielleicht dann auch eher mal hingehen und unterstützen oder sagen, toll, was sie machen. Es ist nicht so ganz einfach, vor allem, wenn sie ganz klein sind. Man ist zum Teil da richtig am Ende. Und auch auf Spielplätzen. Ich meine, je weniger Schlaf man bekommt, umso mehr ist sind die Nerven auch gebraucht. Und ist es ja manchmal so an der Kante, dass man dann auch manchmal laut wird. Und dann auch auf Spielplätzen vielleicht, wenn bei manchen Müttern es dann die Nerven total blank liegen und sie laut werden, da Vorurteile zu haben. Es ist wirklich so, dass wir nicht in die Menschen reingucken können, wie schwer sie es haben, nur anhand von ihrem Aussehen zu urteilen. Oder ja, Stefano, er läuft sonst so nicht rum, aber wenn ihr ihm nachts begegnen würdet oder abends oder vielleicht nur alleine auf einem Weg irgendwo und er vielleicht noch dementsprechend selbstsicher läuft, dann könnte man schon so ganz leicht vielleicht Angst bekommen. Nein, es ist aber, ja, vielleicht ein ganz feinfühliger Mensch, der einfach in seinem Freundeskreis ist, der so gekleidet ist, oder es ihm das einfach Spaß macht, sich so anzuziehen, aber er vielleicht total an Gott glaubt, jeden Tag betet und voll dabei ist. Und um ehrlich zu sein, also in Wirklichkeit ist er Malermeister, hat sein eigenes Unternehmen und ist ein ganz fleißiges Kerlchen. ja, oder auch habe ich letztens auch mit jemand drüber gesprochen, Vorurteile von jemand, der vielleicht sich übertrieben schick macht oder vielleicht sehr überheblich wirkt. Oder ja, gerade wenn man Klassenkameraden oder Studienkollegen und man dann vielleicht mit ihnen redet und die ganz anders sind, als man denkt und man ihren Hintergrund gar nicht weiß. Vielleicht auch, dass vieles von der Mutter sie gar nichts anderes kennen oder wissen. Und man da wirklich ja, zu schnell urteilt und mit den Personen vielleicht am Ende überhaupt nicht spricht und die stehen lässt. Ja, danke euch. Vielen Dank. Sehr schön. Es ist wirklich, wir sollten doch anders sein als Christen. Gerade wir sollten doch barmherzig sein und auf die Stellen komme ich auch gleich. Aber lass mich noch kurz bei Jakobus 2, Vers 1 bleiben. Da möchte ich noch ein bisschen dazu lesen, was er da dieser Gemeinde gesagt hat. Da in Vers 2, stellt euch einmal vor, zu eurem Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Zur selben Zeit kommt einer, der arm ist und schmutzige Kleidung trägt. Wie würdet ihr euch verhalten? Ihr würdet euch von dem Reichen beeindrucken lassen und ihm eifrig anbieten, hier ist noch ein guter Sitzplatz für Sie. Aber zu dem Armen würdet ihr sicherlich sagen, bleib da stehen oder setz dich neben meinen Stuhl auf den Fußboden. Ich zitiere gerade die Bibel. Habt ihr da nicht mit zweierlei Maß gemessen und euch in eurem Urteil von menschlicher Eitelkeit leiten lassen? Hört mir gut zu, liebe Brüder und Schwestern. Hat Gott nicht gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind? Und ja, ich möchte kurz hüpfen auf Vers, wobei ich lese es ganz. Sie sollen im Glauben reich werden und einen Platz in Gottes Reich haben, dass er allen zugesagt hat, die ihn lieben. Ihr dagegen behandelt die Armen geringschätzig. Habt ihr denn noch nicht gemerkt, dass es gerade die Reichen sind, die euch unterdrücken und vor die Gerichte schleppen? Wie oft sind gerade sie es, die Christus Jesus verhöhnen, auf dessen Namen ihr getauft seid? Lebt nach dem wichtigen Gebot in Gottes Reich. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, denn wenn ihr das in die Tat umsetzt, handelt ihr richtig. Beurteilt ihr dagegen Menschen nach unterschiedlichen Maßstäben, dann macht ihr euch schuldig und werdet durch das Gesetz entlarvt. Es hilft nichts, wenn ihr alle anderen Gebote genau einhaltet. Wer nämlich nur gegen ein einziges seiner Gebote verstößt, der hat alle verstoßen und das ganze Gesetz übertreten. Denn Gott, der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch bestimmt, du sollst nicht töten. Denn wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber einen Menschen umbringst, so hast du damit dennoch das ganze Gesetz übertreten. Also ja, hier erklärt er, dass sich das kein schlecht, also was Schlimmeres oder Besseres gibt bei der Sünde und sich das auch nicht irgendwie austauscht. Und wir hier auch, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, doch ein ganz, ganz wichtiges Gebot ist. Maßstab eures Redens und Handelns soll das Gesetz Gottes sein, das euch Freiheit schenkt. Danach werdet ihr einmal gerichtet. Gott wird nämlich kein Erbarmen haben mit dem, der selbst unbarmherzig ist. Er wird das Urteil über ihn sprechen. Wer aber barmherzig ist, braucht sich nicht zu fürchten. Bei ihm triumphiert das Erbarmen über das Gericht. Ja, das ist Jakobus aus Jakobus 2. Ja, unsere Nächstenliebe soll vorurteilsfrei sein. Wir sollen unseren Mitmenschen lieben wie uns selbst. In Römer 15,7 heißt es auch, nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat. Und ich möchte jetzt nochmal auch ganz deutlich beleuchten, was Jesus, als er auf dieser Erde war, gemacht hat. Wie hat er reagiert? Wie hat er mit diesen Vorurteilen, wie ist er damit umgegangen? Und denn Jesus ging zu Blinden, zu Lahmen, zu Prostituierten, zu Bettlern, zu Zöllnern. Er ging zu allen hin und jeder hat gemosert, warum er das tut. Und wir sollen ja so werden wie er. Er hat uns ja als Vorbild gelebt. Und da möchte ich mit Zachäus eigentlich gleich anfangen. Ich möchte es lesen, Lukas 19. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, der am Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief Zachäus, komm schnell herunter, ich soll heute dein Gast sein. Eifrig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Ja, aber da steht's schon wieder. Moment kurz. Mein Drucker hat alles hinten drauf gedruckt, deshalb. Genau. Weiter geht's. Als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da entgegnete ihm Jesus, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham. Ja, soweit. Die Leute haben sich wieder aufgeregt, warum er ihn vom Baum geholt hat und bei ihm nach Hause gegangen ist, also sich eingeladen hat zu ihm nach Hause. Und wir hatten es gerade am Freitag noch davon. Am Freitag hatten wir einen Gastredner in der Jugend, Uwe Dahlke von CZK. Er hat bei uns über Prophetie geredet und hat dieses Thema auch angesprochen und gesagt, dass er auch von einem Rabbi, das hat sich hat erklären lassen, dass das so empörend war für die Leute, weil dieser Zolleinnehmer alles getan hat, um diese Zölle zu bekommen. Er hat auch die Kinder in die Sklaverei verkauft, wenn sie nicht genug Geld hatten, um das zu bezahlen. Und deshalb waren die Menschen auch so erbost und so schrecklich wütend, dass Jesus das gemacht hat. Wie kann er das machen? Wir haben wahrscheinlich zu sich selbst gesagt, ich habe noch nie sowas gemacht oder jemanden zu viel Geld abgenommen oder jemanden betrogen oder jemand das Kind verkauft in die Sklaverei. Warum kommt er nicht zu mir nach Hause? Warum nimmt er gerade ihn? Aber ich denke, dass er genau da uns etwas zeigen wollte. Und er ist mit ihm nach Hause gegangen, hat diese Barmherzigkeit gezeigt, die er uns vorgelebt hat. Und ja, zur Verwunderung der Leute. Aber was ist mit Zachäus passiert? Wenn er das nicht gemacht hätte, dann hätte Zachäus nie umgedacht, dass mal jemand auf ihn zukommt in Liebe. Es hat ihn bestimmt jeder nur gehasst und angeschrien. Aber Jesus ist in Liebe auf ihn zugegangen. Und was passiert? Das sehen wir auch in den anderen Beispielen, die ich noch habe. Was passiert mit den Leuten, die er angesprochen hat, die so ein bisschen am Rande der Gesellschaft stehen und verurteilt werden? Die verändern sich komplett, drehen komplett die Richtung und laufen ihm nach. Und genau das hat Zachäus hier auch gemacht. Er hat sogar gesagt, er gibt die Hälfte seines Vermögens an die Armen und dem, den er zu viel Zoll abgenommen hat, gibt er es vierfach zurück. Das mal so schnell zu entscheiden, weil Jesus gesagt hat, ihm in Liebe entgegengekommen ist. Da kam dann Liebe zurück und auch Einsicht zurück. Das ist eigentlich also ein wunderbares ein wunderbares Beispiel einfach für uns, dass er uns da bringen möchte. Ich meine, es steht in der Bibel, es ist ihm wichtig, dass wir das lesen, es ist ihm wichtig, dass wir das ernst nehmen, was er uns da vorgelebt hat. Und genauso der Zolleinnehmer, der Levi, da Lukas 5, Vers 27. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tisch lagen. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, Gerechte zu rufen, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Jesus antwortete ihnen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Aber was hat er hier gemacht? Und hier steht auch, Levi macht ihm ein großes Mahl in seinem Haus und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen. Was hat Jesus damit erreicht, als er vorbeigegangen ist und jemand, der vielleicht unkorrekt war, den Leuten zu viel Geld abgenommen hat, einfach vorbeigelaufen ist und zu ihm sagt, komm mit, folge mir nach. Und der ihm dann vor lauter Dankbarkeit, dass auch jemand mal wirklich, ich meine, was bedeutet es, folge mir nach? Er hat ihn zu seinen Anhängern dazugenommen. Das hat diesen Mann so berührt, er hat ein großes Mahl für ihn gegeben und alle eingeladen, die er kannte. Somit hatte Jesus ein großes Feld. Er hatte eigentlich alle Zöllner auf einmal auf einem Haufen, um zu ihnen zu sprechen und zu ihnen zu reden. Und die Pharisäer kamen gleich wieder. Warum esst und trinkt er mit Zöllnern und Sündern? Aber es ist ja so weise dann, was er sagt, denn nicht die, Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Deshalb, was bringt es uns, wenn wir so Leute in die Ecke stellen oder in unserem Kopf Vorurteile bilden, was oft passiert? Was bringt es uns? Wir kommen an diese Person niemals ran und können nie was verändern. Wir können nie ein Umdenken oder irgendwie alleine, dass er liebt euren Nächsten wie euch selbst, allein diese Liebe weiterzugeben, diese Barmherzigkeit, das bringt viel, viel mehr, als zu sagen, okay, da steht einer, ich halte jetzt Abstand oder, und wenn es vielleicht mal wirklich so ist, dass jemand ja einfach auch aggressiv ist, dann trotzdem dieses Vorurteil einfach wirklich umgehen und für die Person beten. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Und deshalb ist es so wichtig, für Menschen zu beten und nicht gegen sie zu gehen. Noch ein letztes Beispiel für euch. Johannes 4, Vers 7 kennt ihr alle, die Frau am Brunnen. Auch genauso wunderbar, er war müde und sein Weg führte ihn nach Samarien. Die Jünger sind losgezogen, ihm Essen zu kaufen, also Essen zu besorgen, weil sie müde waren und hungrig waren. Er setzte sich an diesen Brunnen. Vers 7, da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Und dann erklärte er das mit dem Himmelreich. Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, du würdest mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. Und dann sagt er ihr genau in ihr Leben, spricht in ihr Leben, was sie tut und was sie macht. In Vers 18, 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Und da hast du die Wahrheit gesagt. Also sie hat zu ihm vorher gesagt, dass sie keinen Mann hat, also nicht verheiratet ist. Und dann hat er das darauf geantwortet. Du hast 5 Männer hast du gehabt, aber mit dem du zusammenlebst, das ist nicht dein Mann. Erstaunt sagte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Und da hat sie gemerkt, der Mann redet zwar mit ihr und weiß ganz genau, was sie gemacht hat, aber er verurteilt sie nicht. Das ist eine sehr lange Geschichte. Die Jünger kamen dann zurück während diesem Gespräch, Vers 27. Als seine Jünger aus der Stadt zurückkamen, wundern sie sich, dass er mit einer Frau redete. Aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr oder warum sprichst du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu. Kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias. Und schlussendlich, weiter Vers 39, viele Leute aus Sichar glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte, dieser Mann weiß alles, was ich getan habe. Als sie nun zu Jesus kamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben und er blieb noch 2 Tage. So konnten ihn alle hören und daraufhin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau, jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Was ist hier passiert? Er hat am Brunnen diese Frau angesprochen, dass er mit einer Frau geredet hat erstmal und dass er gerade mit ihr, die eigentlich so als Flittchen in der Stadt bekannt war, mit ihr geredet hat. Da hat sie sich selber so erschrocken und gewundert. Aber was ist aus dieser Aktion alles passiert in dieser Geschichte? Eine komplette Stadt hat ihn darum gebeten zu bleiben. Er konnte 2 Tage mit ihnen sprechen, kommunizieren und am Ende sagen sie dann noch, wir glauben jetzt nicht nur, weil du es uns gesagt hast, sondern weil wir ihn gehört haben und wirklich wissen, dass er der Retter der Welt ist. Er hat eine ganze Stadt gewonnen, weil er diese Frau angesprochen hat und nicht gesagt hat, du bist eine Samariterin, mit dir darf ich nicht reden. Das ist für mich, das ist einfach wunderbar, was er uns damit sagen möchte. Und gerade auch der Vers, den ich als Überschrift genommen habe, der Herr sieht nicht auf das, was Menschen sehen, sondern es sieht das, was im Herzen ist. Kommt aus der Geschichte von Davids Salbung raus, wo Samuel David salben sollte und er gar nicht in der Aufzählung war. Und Gott hat den erwählt, der nicht einmal in Betracht gezogen wurde und nicht nur, noch nicht mal eingeladen wurde zu dieser zu diesem Treffen, wo Samuel kam, um den König auszuwählen. Gott schaut ins Herz. Und wir sollten auch hinter die Kulissen schauen. Ich glaube, dann könnten wir viel mehr erreichen, so wie er es gemacht hat. Er hat in diesen, und es sind nur drei Beispiele, da könnte noch unzähliges mehr dazu nehmen, er hat viel mehr Leute erreicht, als wenn er diese Distanz gewahrt hätte und das, was die Vorgabe ist, was man tun sollte. Ich möchte abschließen mit dem Vers Lukas 6, 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch messen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Und Vater, ich bete, dass wir ja vielleicht umdenken, auch im Alltag, wenn es stressig und hetzig ist, dass wir nicht schnell urteilen über Menschen, über Aussehen, über wie sie reden, dass wir miteinander nicht so umgehen. Dass wir einander lieben und barmherzig sind. Dass wir damit viel mehr werden wie du, wenn wir barmherzig sind und in Liebe unseren Tag bestreiten. Und das klappt bestimmt nicht immer. Wir sind Menschen, wir haben unsere Fehler. Aber wir möchten es doch immer wieder anstreben und probieren, dahin zu kommen. Und ja, Vater, ich bete da auch um Vergebung, wo ich Vorurteile gegen Menschen hatte, gegen meinen Nächsten. Und möchte da wirklich vorwärts gehen in dem, was du uns vorgelebt hast. Denn wir sollen so werden wie du. Wir sollen dir gleich werden. Wir sollen das anstreben, was du uns vorgelebt hast. Das steht in deinem Wort und es war dir wichtig, dass wir das lesen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, dass du uns wieder dran erinnerst. Dass wenn wir wieder so einen Gedanken haben, dass wir den wirklich packen und sagen, nein, ich möchte das jetzt nicht über diese Person denken, ich segne sie. Ich danke dir für diesen Morgen, Vater, und ja, dass wir heute Morgen ja vielleicht was mitgenommen haben, was du uns sagen möchtest. Ich danke dir. Amen. Amen.